14. Der Autoren-Podcast. Daniela Preis im Interview mit Harald Lange.
Ich bin hier zusammen mit dem Harald Lange, ich sag einfach mal Harry. Und der Harry hat auch schon 3 Bücher mittlerweile geschrieben, ist aber eigentlich kein Autor. Stell dich doch erstmal vor.
Also es ist so, dass hauptsächlich meine Hobbys Sport und Musik sind und ich aber halt auch gerne schreibe. Ich habe früher in der Schule schon immer gerne Aufsätze geschrieben, bis die Lehrer auch keine Lust mehr hatten, mir das als Strafaufgabe aufzugeben, weil ich da Spaß dran hatte, mehr als am Rechnen. Und habe immer schon überlegt, halt mal ein Buch zu machen, wusste aber nie so recht, über welches Thema. Ich habe dann versucht, Science-Fiction-technisch was hinzukriegen, das hat aber nie so richtig geklappt. Und bis es halt dann hier mit dem ersten Buch und du kannst es schaffen geklappt hat, das war aber eigentlich eine ganz spannende Sache, wie wir dazu gekommen sind.
Das wäre jetzt so die Frage gewesen, wovon handelt denn dieses Buch und was war die Idee dafür?
Also bei dem Buch war die Idee einfach gewesen, ich lag mit Fieber und einer dicken Erkältung nach dem Frankfurt-Staffelmarathon im Bett und habe mir so ein Hörbuch angehört vom Reinhold Messner. Das nannte sich Überlebt alle Zehntausender. Und der hat dann diesen gravierenden Satz gesagt, dass man die Dinge dann ausführen muss oder niederschreiben muss, wenn man sie erlebt. Weil wenn man die später aufschreibt, dann die Sachen verschleiert. Und das hat mich irgendwie nachdenklich gemacht. Er hat ja auch irgendwo recht, weil ich habe dann zurückgedacht, auch an Events oder Sachen, die man erlebt hat. Es ist tatsächlich so, man erinnert sich dann an gewisse Schmerzen oder Probleme gar nicht mehr zurück bei so einem Lauf zum Beispiel oder bei einem Ultra, sondern nur an die schönen Dinge. Das andere verdrängt man irgendwie und es ist ja doch nicht immer alles schön. Und das hat mich dann auf die Idee gebracht, Mensch, ich könnte doch über meinen allerersten Lauf, meinen allerersten Marathon 2011 in Frankfurt, wo das alles anfing, da könnte ich doch jetzt ein Buch drüber schreiben.
Wie bist du denn vorgegangen, als du dieses Buch geschrieben hast?
Ja, das Lustige an der Sache war eben, dass ich das Buch anfing zu schreiben, ohne zu wissen, wie es eigentlich ausgeht. Das ist eigentlich der Clou, das Spannende an dem Buch, weil ich es eben nicht nur über den ersten Marathon schreibe, den ich gemacht habe, oder wo ich zu dem Zeitpunkt auch gar nicht wissen konnte, ob ich ihn machen werde. Ich wusste nur, dass ich es will, aber ich wusste nicht, ob ich es überhaupt schaffe. Ich war ja völlig unerfahren. Und das fand ich interessant, das Buch genau so zu starten, und dann die Leute letzten Endes mit auf die Rennstrecke zu nehmen. Das heißt, von der Vorbereitung bis hin zur Rennstrecke. Und dann habe ich eben auch Dinge, die meine starke Sehbehinderung betreffen, auch mit eingearbeitet, wo Leute immer schon mal wissen wollen. Ne? Die typischen Fragen, kann man da nichts machen? Und wie kann man denn fast blind Snowboard fahren? Oder wie geht das überhaupt? Damit ich eben auch entsprechend Text zusammenbekomme. Und das war eben die Idee des Projekts und der Grund des Ganzen.
Ja, jetzt hast du schon einiges erwähnt. Zum einen, dass du sehbehindert bist, zum anderen, dass du, sei es nur Staffelmarathon oder Ultra läufst, darüber kann sich jetzt der Autor, sage ich jetzt mal, der nicht auch im Laufsport irgendwo beschäftigt ist oder sich einfach damit auseinandersetzt, wahrscheinlich nicht so viel anfangen. Erzähl doch einfach erstmal noch ein bisschen über deine Tätigkeiten im Sport, was du da machst.
Also ich bin um es nicht allzu lang auszuführen, vom Kraftsport rübergewandert, letztendlich zum Kraftausdauersport und habe mir da eben die Frage gestellt, was kann ich machen ohne Begleiter und eben, was ist mit der Behinderung noch möglich, weil ich sag mal, beim Triathlon wird's eng, gerade beim schnellen Rennradfahren, das kann mein Auge nicht mehr überblicken, bräuchte ich eine Begleitung. Schwimmen ist auch nicht so ohne, hätte ich früher mit anfangen müssen. Ich bin kein Schwimmer, ich habe jetzt versucht, mit 34 das Kraulen zu lernen, das klingt mir mehr schlecht als recht, ich komme halt vorwärts, aber richtig schön kraulen ist was anderes, also ist auch nicht meine Distanz, Boxen werde ich nicht zugelassen und so blieb halt dann letzten Endes das Laufen übrig, da musste ich natürlich erstmal gucken, wie ich damit klarkomme, das habe ich dann 2011 mit dem ersten Marathon halt bewiesen, dass das gut läuft. Und so ging das dann immer weiter. Ich wollte dann über den Tellerrand gucken. Marathon, okay, ist das alles? Gibt es noch mehr? Gibt es vielleicht längere Läufe, weitere? Gibt es Etappenrennen über Tage? Und so hat sich das dann eben bis dahin entwickelt, dass ich eben mittlerweile auch schon in der Wüste unterwegs war, dass ich Bergläufe gemacht habe, 24-Stunden-Rennen gemacht habe. Und es liegen noch große Ziele vor mir.
Du hast dann dieses Buch geschrieben, so wie du es erlebt hast. Das heißt, angefangen, ohne zu wissen, was du am Ende erleben würdest und was am Ende von dem Buch steht. Als das Buch dann fertig war, wie hast du es geschafft, es zu veröffentlichen? Wie bist du da vorgegangen?
Ja, ich habe mir dann natürlich die Frage gestellt, wie geht man überhaupt vor? Ich bin natürlich völlig unerfahren. Ich bin weder gelernter Autor noch sonst was. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie geht das? Wie kann man so ein Buch rausbringen? Was muss man dafür tun? Bin dann durch Rumfragerei über meine Tante letztendlich darauf aufmerksam gemacht worden, dass es einen so Verleger gibt, wo man eben Selbstpublishing machen kann. Also eben so Sachen wie zum Beispiel der ePubli Verlag, wo man eben einfach seine Skripte entsprechend einreicht und sie da verlegen lassen kann. Und da hat man dann mehrere Möglichkeiten. Entweder nimmt man sich Hilfe, was ich dann gemacht habe. Es gibt da zum Beispiel von dem Verlag Webdesigner oder Grafikdesigner, die einem dann helfen, ein Cover zu gestalten und das Buch so in die Reihenfolge bringen, dass es eben eine EPUB-Datei ist, dass sie verarbeitet werden kann und dass sie dann auch entsprechend gedruckt werden kann. Der Nachteil an der ganzen Sache ist natürlich, man muss es erstmal selbst bezahlen, den ganzen Druck, den ganzen Aufwand.
Da bist du schnell bei ein paar hundert Euro.
Ja, da war ich dann mit einem Tausender dabei und letzten Endes konnte ich natürlich auch nur, ich glaube 200 oder 300 Stück damals drucken, verkaufen sich heute noch so stückchenweise, habe es aber in Amazon und überall halt drin, das ist der Vorteil an der Sache und man kann mittlerweile auch ein E-Buch machen und man kriegt auch eine eigene ISBN, also die ziehen das schon ziemlich professionell dann auf.
Ja. Jetzt hast du deine Tante erwähnt, hat die da einen besonderen Bezug zu oder?
Ja, bei ihr war es halt einfach so, dass ich selbst schon mal ein Buch rausgebracht hat, da irgendwie über Esoterik, da ist er halt ziemlich dabei irgendwie und dadurch habe mich dann nicht weiter mit befasst, aber dadurch hat sie mich halt auf den Verlag aufmerksam gemacht und ich habe es halt einfach versucht und die gehen dann zwar die Skripte schon durch, schauen, dass da jetzt nicht irgendwie was Böses oder so drin steht, ne? Mhm. Irgendwie rechte Bemerkungen oder sonst was Schlimmes, aber ansonsten lassen sie dich eigentlich gewähren und du musst da dann selber gucken, ob das lektorieren lässt oder ob du halt das Lektorat eben selber nach bestem Gewissen und Wissen übernimmst und dann hast du halt dann, was du hast, ne?
Was ist denn deine Meinung zu Stil und sowas, Schreibweise? Also inwiefern greifst du ein oder lässt du noch eingreifen?
Da bin ich eben bedingt der Meinung, weil ich bin jemand, ich schreibe gerne unverblümt. Mir sind zwar Sachen bewusst, dass man vielleicht nicht alles zensiert schreiben darf oder vielleicht manche Ausdrücke nicht schreiben darf, das mag sein. Aber ich versuche schon ein gewisses Gefühl in meinen Büchern und in meinen Texten rüberbringen. Und ich möchte dann einfach nicht, dass, ohne das jetzt böse zu machen, aber da gibt es da manchmal kalte Lektoren oder Lektoren, die einfach von außen gucken, die dann einfach nur technisch-theoretisch so einen Text dann auseinandernehmen, wie er ihnen dann am besten passt, aber das Gefühl damit unter Umständen rausnehmen. Und, es muss einfach, wenn was lektoriert wird, auf Fehler untersucht wird, irgendwo immer noch mein Text und mein Gefühl drin sein. Ansonsten ist es halt nicht mehr mein Text, dann ist es halt der Text von jemand anders.
Ja. Was ja auch ganz schnell passieren kann, wenn jetzt jemand eingreift, der jetzt nicht vom Laufsport ist und der liest dann irgendwelche Fachbegriffe über irgendwelche speziellen Schuhe oder Ausrüstung oder sonst was und denkt, das ist ja jetzt eigentlich, es versteht ja keiner. Der Lektor sagt dann, also kein Nichtläufer. Und der Lektor möchte das gerne allen zugänglich machen. Und du sagst dann unter Umständen als Läufer, ist doch gar nicht so entscheidend, sondern Hauptsache es ist, wie du denkst, wie du bist und Hauptsache die Geschichte bleibt stehen.
Ja, ich denke, das ist halt wiederum das Schwierige, für wen schreibe ich dieses Buch? Ne? Schreibe ich dieses Buch jetzt einfach und für die breite Masse oder wie jetzt vielleicht ein Lektor sagen würde, das kannst du so gar nicht, du musst eine gewisse Masse ansprechen, sonst kriegst du es nicht raus, weil es so viele Bücher gibt, dass es irgendwo untergeht, weil irgendwo musst du es ja zusortieren und dann bist du halt dabei, bin ich jetzt in einem Fachbuch drinne, bin ich in einem Belletristikbuch drinne, da muss man wahrscheinlich den ein oder anderen Rat des Lektors annehmen, ja, wenn man denn das möchte, je nachdem, was man damit erreichen will. Ich habe mir darüber so nie Gedanken gemacht, weil ich, bis ich meine Freundin Daniela Preis kennengelernt habe, überhaupt nicht wusste, dass es sowas gibt. Ich wusste wohl, dass man Bücher auf Rechtschreibfehler und Grammatikfehler gegenliest, aber dass man die so auseinandernimmt, war mir bislang überhaupt nicht bewusst.
Ja. Das heißt, dein erstes Buch hast du dann eigentlich, ich sage jetzt mal, mehr für dich geschrieben, weil du Spaß am Schreiben hast oder schon auch für andere? Und wenn für andere, für wen dann eigentlich?
Nee, ich wollte Ich wollte es für jeden. Ich habe mein Buch im Prinzip für jeden geschrieben, den es interessiert. Für jeden, der entweder am Laufen interessiert ist oder sich vielleicht durch meine Art im Umgang der Behinderung motivieren lässt oder einfach mal neugierig ist und da reinschnuppert, was dieser Halbblinde da so anstellt. Ja, also ich habe da keine Sperre gesetzt. Ich habe das offen gelassen, aber ich habe das Buch eben nach meiner Art und Weise geschrieben. Unverblümt, offen, geradeaus, direkt. Ja, ohne Umschweifungen, ohne Wenn und Aber oder ohne irgendwas zu beschönigen. Und es gibt Leute, die kommen da, können damit umgehen. Es gibt Leute, die können es halt eben nicht. Und die damit umgehen können, sind damit zufrieden. Und die anderen halt eben nicht.
Ja, ich höre auf jeden Fall auch stark raus, du bist auf jeden Fall zufrieden. Und das ist sicher auch die Hauptsache. Wenn man jetzt nicht sagen will, ich möchte großen Verlag haben, ich möchte hohe Verkaufszahlen haben. Und den Eindruck habe ich jetzt nicht, dass es dir darum geht, möglichst viel zu verkaufen.
Ich fände es natürlich schon schön, wenn das Buch einen großen Anklang finden würde, weil ich sage, ich schreibe das Buch ja nicht für mich selber, damit ich mich freue, dass es zu Hause in meiner Vitrine steht und gucke dann drauf und geil mich dran auf, dass ich ein Buch geschrieben habe, sondern ich schreibe ja die Bücher natürlich oder das Buch für die Öffentlichkeit. Natürlich wäre mir ein großer Anklang wichtig, aber ich weiß eben auch gar nicht, wie man sowas macht. Die Gedanken habe ich mir nicht darüber gemacht. Die Zufriedenheit ist einfach deswegen, dass die paar Leutchen, die das Buch halt eben gekauft haben, und das sind nicht unbedingt Leute, die mich persönlich kennen, sondern oder einfach kennengelernt haben, dass die mir positives Feedback darüber gegeben haben. Das zeigt mir halt, dass es so schlecht nicht sein kann, weil ansonsten hättest du ja irgendwas Geheucheltes oder man würde sagen, ja, ist ganz nett, aber man würde nicht unbedingt ein schönes Feedback darüber geben. Und das zeigt mir halt, dass es so verkehrt nicht ist. Es gibt schlimmere Schinken.
Ja, was war denn für dich, wenn du es so spontan überhaupt dazu sagen kannst, du das bewegendste oder das schönste Feedback, das du bekommen hast?
Boah, das habe ich jetzt aus dem Stegreif. Ich weiß nicht, dass mir hat meine Lehrerin, die ich eigentlich gar nicht kenne, die das Buch gelesen hat, halt zurückgeschrieben, dass es sehr schön und bewegend geschrieben ist. Ich hatte auch das Feedback bekommen, dass man sich da richtig wiederfindet oder dass es schön ist, wie ich das lebhaft darstelle oder dass man sich erstmal in mich reinversetzen kann, wie man das mit der Behinderung so wahrnimmt, weil einige Leute interessiert das und sie können sich das dann wirklich vorstellen. Und ich kriege halt immer wieder gesagt, dass ich einen lebhaften Schreibstil habe. Auch in meinen Protokollen, obwohl die zwar dienstlich und emotionslos sein müssen, aber trotzdem spannend gehalten werden, dass man sie gerne liest. Ja.
Also lebhaft kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich habe ja selber an den beiden Folgebüchern ja mitgewirkt, aber an dem ersten gar nicht. Und mir hat trotzdem das erste nicht weniger gefallen, weil du wirklich sehr eindrucksvoll, sehr lebhaft und sehr authentisch schreibst. Wer jetzt nicht sofort mit einem Buch einsteigen will, kann beispielsweise auf deiner Website auch schon Erfahrungsberichte von dir lesen, auch Videos sehen und dich mal ein bisschen näher in Anführungszeichen kennenlernen. Wo bist du denn genau im Internet zu finden?
Ja, also man hat, das wollte ich gerade dazu sagen, diesen wunderschönen Kontrast da dazu, wie ich vorhin gesagt habe, das Erlebte und das danach Geschriebene. Ich bin zum Beispiel zu finden auf der Homepage harry-lange.com, also geschrieben Harry mit Doppel R und Y, ne? Da findet man mich auf der Webseite. Das Schöne ist, man hat jetzt hier den Bericht aus der Sahara, den ich im Nachgang geschrieben habe, wo man nachlesen kann, und hat aber auch den O-Ton von meinen Diktiergerätaufnahmen aus der Wüste. Und wenn man das im Kontrast sieht, sieht man, dass da nicht immer alles toll war.
Sahara, um das einfach mal kurz hinzuzufügen, das war der Marathon des Sables, also ein mehrtägiger Ultramarathon in der Wüste. Was sind denn deine nächsten Großprojekte?
Ja, jetzt geht es darum, dass ich mir erstmal vorgenommen habe, ich habe mir halt so Ziele gesetzt, einmal Marathon unter drei. Das Ziel ist deswegen immer noch akut, weil ich halt merke, es funktioniert. Ich bin bislang bei jedem Marathon immer näher an die 3-Stunden-Grenze rangelangt. Und jetzt in Wien habe ich eine 3 Stunden und 19 Sekunden hingelegt. Das heißt, es ist möglich, die 3 noch zu knacken. Das würde ich mir wünschen. Und danach möchte ich weiter im Ultra- und Naturlauf drinne bleiben, weil es einfach ein anderes Laufen ist. Es ist, ja, ich will jetzt nicht sagen ganz so schnell, da werden einige Ultras vielleicht sauer sein, weil die sind auch schon schnell unterwegs. Aber es ist halt doch ein anderes Laufen, ein langes Laufen, ein anderes Training. Ja, was mich irgendwie mehr anspricht, ich möchte nicht nur auf Asphalt bleiben, auch wenn es seinen Reiz hat. Und da ist jetzt dann geplant ein ganz großes Projekt, das der Deutschlandlauf mit seinen 1300 Kilometern von Sylt auf die Zugspitze mit 19 Etappen. Und bei dem Ding ist wirklich fraglich, ob ich ja aus so gutem Holz geschnitzt bin, dass ich das Ding überhaupt laufen kann, weil das wird sich noch zeigen.
Wir werden das auf jeden Fall interessiert und mit Spannung begleiten, wie du ja schon gesagt hast, beispielsweise auf deiner Homepage. Könntest du dir denn vorstellen, auch über diesen Deutschlandlauf wieder ein Buch zu schreiben, oder ist das was, worüber du im Moment noch gar nicht nachdenkst?
Ich bin halt also hin und her gerissen, weil ich sage immer mal, man muss immer gucken, über welche Dinge man Bücher schreibt und wen. Da wäre irgendwie die Lektorin gefragt, die dann sagt, interessiert das jemanden? Denn das Problem ist, der Deutschlandlauf ist natürlich eine große Nummer, wurde noch nicht von vielen Leuten gemacht. Es gibt aber natürlich auch einen Joey Kelly, der das schon gemacht hat. Das ist jetzt nichts, was jetzt noch nie gemacht wurde. Gut, vielleicht in der Form, das ist jetzt wieder die Frage. Und jetzt ist die Frage, wen interessiert das oder ob ich das jetzt wirklich aus meiner Sichtweise heraus schreiben könnte. Das könnte man sich überlegen. Wenn mich das so bewegt, dass ich darüber schreiben muss, dann ist natürlich die Frage, wer interessiert sich dafür, oder habe ich eine Fangemeinde, die es halt dann interessiert.
Eine gewisse Fangemeinde hast du auf jeden Fall. Du hast ja auch schon einige gefällt mir Klicks und so erreicht. Ein paar hundert, wenn ich mir das so anschaue. Sicher bist du auch für jeden dankbar, sei es nun einfach jemand, der mit dir tauscht, also austauscht, was an Erlebnissen, an Erfahrungen, oder dass man jemandem was weitergeben kann, der vielleicht auch läuft. Aber auf der anderen Seite wäre natürlich auch ein Sponsor wünschenswert mit Ausrüstung oder auch finanzieller Förderung.
Ja, das ist halt das Problem, dass das Zeug, das muss man eben genauso sehen, die gefällt mir Klicks sind zwar immer toll, aber so blöd es jetzt oder so abgedroschen es klingt, man kann sich davon halt nichts kaufen. Man ist natürlich erstmal in aller Munde, man hat schon gesehen, was so gefällt mir Klicks auslösen können. Die können ganz große Dinge auslösen, ja, siehe Gangnam Style. Aber das Problem ist, dass diese ganzen Projekte natürlich auch eine Menge Geld schlucken. Das heißt, gerade wenn ich jetzt ein neues Buchprojekt anstrebe, dann kostet es ja nicht nur Geld, es kostet auch Zeit, Nerven, Aufwand. Man muss das neben seinem Training, neben seinem Job, muss man so ein Buch schreiben, man muss es gegenlesen lassen, eventuell auch Leute dafür bezahlen, dass sie dies tun. Und das ist halt immer so eine Frage, wenn man das alles immer für lau macht, die Leute dann natürlich sagen, das habe ich dann auch oft, die sagen, ach toll, kann ich das mal lesen oder kann ich es mal ausleihen und umsonst haben. Und umsonst, ich sage mir halt immer, einen kleinen Obolus von ein paar Euro kann man bezahlen, weil wenn man das nicht bezahlen will, will man es auch nicht lesen. Denn alles, was man umsonst ist, ist wie der Flyer im Briefkasten. Der fliegt in die nächste Mülltonne. Und etwas, wo ich wenigstens 5 Euro dafür ausgegeben habe, da gucke ich wenigstens mal rein. Und das ist eigentlich das, was ich mir dann auch erwarte, dass man wenigstens mal reinschaut. Ne?
Ich denke, da sprichst du einige wichtige Dinge an, die ich im Laufe des Podcasts auch mit anderen Autoren, teilweise aber auch mit Verlegern in den nächsten Monaten vertiefen werde. Wenn du uns zum Abschluss einfach nochmal sagst, wie deine Bücher heißen und wo sie zu bekommen sind. Es sind ja mittlerweile 3 und die gibt es alle sowohl gedruckt als auch als E-Book.
Also das erste ist Und du kannst es schaffen, da bin ich selber Autor, ne? Ist Harald Lange, kriegt man sowohl in sämtlichen Stores wie iTunes oder Amazon oder wie sie alle heißen, ist als E-Book und normales Buch erhältlich. Selbiges gilt für Willensstark, das ist von der Autorin Daniela Preis dann. Da geht es dann mehr um mich, also das haben wir zusammengeschrieben. Und das dritte ist Highway to Hell, das haben wir auch zusammen erarbeitet, wo es dann eben um den Marathon des Sables geht.
Ja, und Willensstark ist schwerpunktmäßig ein Event, das du jetzt noch gar nicht erwähnt
hast.
Stimmt,
das habe ich ganz vergessen, das ist der Hindernislauf, die Braveheart Battle.
Damit man auch mal wieder sieht, wie vielfältig das ist, was du tust. Und die letzten beiden sind dann nicht mehr bei ePubli erschienen, sondern
beim Hermann Schlatt Verlag aus Frankfurt.
Wo ist für dich der Unterschied zwischen so einem Dienstleister, einem Self-Publishing-Anbieter wie ePubli und jetzt dem Hermann Schlatt Verlag?
Also da gibt es natürlich schon Unterschiede, weil das Problem ist halt schon mal, dass ein Verlag ja auch irgendwo ein gewisses Vertrauen in einen steckt. Also das ist schon so, dass so ein Verlag das ja dann auch finanziert und drucken lässt. Und das ist natürlich für einen Autor ein erheblicher Unterschied, weil ich natürlich als Autor die ganzen Kosten nicht habe. Dadurch habe ich natürlich auch dieses Theater nicht, kann ich mir 500.000 oder 2.000 Bücher leisten. Und wenn ich dann natürlich einen namhaften Verlag im Hintergrund stehen habe, der dann auch noch Interesse daran hat, dass sein Buch vertrieben wird, weil das will er ja, weil kein Verlag will ja Geld verschenken, der will ja auch was davon haben, da hat man dann noch die Chance, dass man vielleicht ein Folgebuch rausbringt oder eben, weiß ich jetzt nicht mal, gesponnen Autorenvertrag oder die Frage nach mehr oder irgendwas an Land ziehen wird. Und das ist halt bei einem Verlag wie ePubli nicht der Fall, weil da kann man es zwar pushen, man muss sich aber um die Vermarktung, man muss sich um alles selber kümmern. ePubli stellt einem das bereit, die drucken das, die machen das, aber man muss es selbst vermarkten, man muss sich selbst darum kümmern, wie bringe ich das Buch an Mann oder an die Frau und was mache ich damit? Das kümmert sich ePubli nicht drum. Die rufen dann nur an und sagen, du hast keine Exemplare mehr, was willst du machen? Nachdrucken oder willst du es floppen lassen? Das ist das Problem. Und wenn du nachdrucken willst, kostet es Geld. Und das sind alles Dinge, die mir beim Hermann Schlatt Verlag jetzt oder bei anderen Verlegen am Bobbes vorbeigehen können, weil das ist nicht mein Problem. Ich schreibe nur.
Es sind auf jeden Fall zwei ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle und Möglichkeiten. In so einen wirklichen Verlag muss man natürlich erstmal reinkommen, aber das hast du jetzt geschafft. Zumindest bei einem regionalen Verlag. Ich gratuliere dir auch dazu, gratuliere dir natürlich auch zu deinen läuferischen Erfolgen und wünsche dir für die nächsten Projekte, sei es nun sportlich oder literarisch, alles Gute und danke dir für das Interview.